Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Seit Wochen sind die Machthaber im arabischen Raum unter Druck. Das ägyptische und das tunesische Volk haben ihre Machthaber bereits vertrieben. In Libyen hat Muammar Gaddafi die Kontrolle über sein Land verloren. Was kommt nach den Aufständen und den vielen Toten? Bleiben die Machtverhältnisse dieselben oder wird die Region demokratisch? Wir fragen einen Kenner der Region, den gebürtigen Syrer Bassam Tibi, früher Professor für internationale Beziehungen an der Universität Göttingen in Deutschland und Autor von über 30 Büchern über den Islam und den arabischen Raum. Susan Brunner hat heute Vormittag mit ihm gesprochen.
Das Tagesgespräch.
Es ist schwierig, an Informationen aus Libyen zu kommen. Herr Tibi, wie holen Sie sich Ihre Informationen über das, was jetzt in Libyen passiert?
In den meisten arabischen Ländern habe ich Quellen vor Ort. Ich kann anrufen und ich werde authentisch informiert. Libyen gehört zu drei arabischen Ländern, wo ich keinen Zugang habe. Ja. Ein ehemaliger Student von mir, der seinen Doktor bei mir gemacht hat und ein Professor in Libyen ist, ich sage seinen Namen nicht, er muss mich verleugnen, um sich nicht zu gefährden. Libyen ist eine sehr dichte Gesellschaft. Gaddafi ist es gelungen, obwohl Libyen sehr unterentwickelt ist, so ein dichtes Sicherheitssystem aufzubauen, dass niemand von außen da dran kommt. Das ist jetzt zusammengebrochen, aber über Nacht kann man keine neuen Kontakte herstellen.
Was denken Sie denn über das, was jetzt in Libyen passiert?
Das System ist zusammengebrochen, aber es wird nicht so laufen wie in Tunesien und in Ägypten. In beiden Ländern, also die Entzünder galten für das, was jetzt in Libyen stattfindet, konnten innerhalb kurzer Zeit, also in Tunesien 10 Tage, in Ägypten 2 Wochen, konnte das bestehende System erledigt werden. Tunesien und Ägypten sind Gesellschaften, die nicht tribal sind. Das sind homogene Gesellschaften.
Also keine Stammesgesellschaften.
Es gibt keine libysche Gesellschaft. Das sind Clans, Stämme, die nebeneinander existieren. Und das Gaddafi-Regime hat das sogar ausgebaut. Gaddafi gilt als äußerlich als Modernisierer, aber die Abschaffung der Clans und der Stämme gehörte nicht zu seinem Modernisierungsprogramm. Und daher, wenn das Gaddafi-Regime und seine Sicherheitssysteme verschwinden, es werden diese Clans auftauchen und es wird einen Bürgerkrieg geben. Also der Bürgerkrieg hat schon begonnen. Und Gaddafi zu entfernen wird nicht so leicht wie Ben Ali und Mubarak. Das wird sehr blutig. Es wird ein sehr blutiger Prozess werden. Es ist bereits schon blutig. Genug.
Also denken Sie, es dauert noch eine Weile, bis Gaddafi aufgibt?
Es kann sogar Monate dauern, weil Gaddafi hatte einen Clan und dieser Clan ist verschwägert, verwandt mit anderen Clans, auch mit anderen Stämmen. Und diese Stämme werden zu ihm stehen. Dazu kommen die Milizen. Es gibt private Milizen von Gaddafi, also seine Kinder haben jeweils ihre eigenen Milizen. Und es gibt die Söldner, also hauptsächlich aus Schwarzer Afrika. Und diese sind bewaffnet und die sind sehr brutal. Sie werden sehr brutal vorgehen und das praktizieren sie bereits. Also laut den Informationen, die wir bekommen können.
Im Vergleich zu Ägypten und Tunesien, Sie haben es bereits angesprochen, Herr Tibi, gibt es jetzt in Libyen sehr viele Tote. Kommen bei Ihnen Erinnerungen an das Massaker von Hama in Syrien auf, wo 1982 Tausende nach einem Aufstand der Muslimbrüder getötet wurden? Sie sind ja ursprünglich aus Syrien.
Ich stamme aus Damaskus. In Syrien reguliert der Geheimdienst alles. Aber Syrien ist anders als Libyen. Syrien ist keine Stammesgesellschaft. Ja. In Syrien gibt es die Trennung zwischen Sunniten, Christen und Schiiten. Dann die Alawiten, die regieren in Syrien. Das sind 10-11% der Bevölkerung. Die haben das ganze Land im Griff seit 1970. Und die Sicherheitsdienste und die Armee sind dominiert von den Alawiten. Und die würden schießen. Das haben sie auch gemacht in Hama 1982. Die haben einen ganzen Stadtteil mit ungefähr 30.000 Menschen über Nacht vernichtet, in eine Erde verwandelt. Das praktizieren die Libyer auch. Aber die Unterschiede zwischen Syrien und Libyen muss man auch im Auge behalten. Syrien ist keine Stammesgesellschaft. Libyen ist ein Clan- und Stammesgesellschaft.
Die ganze arabische Welt scheint im Moment im Umbruch zu sein. Unsere Vorstellung hier im Westen ist, nach der Vertreibung der Despoten in Ägypten, Tunesien, vielleicht auch Libyen, werden diese Länder, eventuell der ganze arabische Raum, demokratisch und zwar vielleicht, also so wie wir denken hier, nach westlichem Vorbild. Ist das nicht eine komplett falsche Vorstellung?
Ich liebe Demokratie und das ist der Grund, warum ich im Westen lebe, warum ich bin als Migrant nach Europa gekommen und habe beschlossen, also den Rest meines Lebens in Europa zu verbringen, aus Liebe zur Freiheit, zur Demokratie. Aber ich bedauere, sagen zu müssen, dass die Europäer in dieser Hinsicht sehr naiv sind. Die glauben, dass die Menschen dort auf die Straße gehen, nur wegen Demokratie. Schauen wir uns an den Zündar. Der Zündar dieser ganzen Ereignisse war in Tunesien. In einer Stadt, Sidi Bouzaid, hat ein Straßenverkäufer, Obststraßenverkäufer, hat er sich öffentlich verbrannt. Und der Grund der Verbrennung, der Selbstverbrennung war nicht Liebe vor Demokratie und Freiheit, sondern dieser Mann ist gedemütigt worden. Eine Polizeikommissarin hat ihm eine Ohrfeige gegeben, hat ihn öffentlich geschlagen. Sie hat ihm seine Obstkarre beschlagnahmt. Und der Mann war, in seiner Ehre war er verletzt, in seiner ökonomischen Existenz war er vernichtet und er hatte sich verbrannt. Und die Leute, die auf die Straße gehen, sie gehen auf die Straße in Erwartung von besseren Lebensbedingungen. Schauen wir uns Ägypten an. Also das ist eine rein rechnerisch, wenn ein neues Regime an die Macht kommt und von der Bevölkerung akzeptiert werden will, dieses Regime muss jährlich 700.000, ich wiederhole, 700.000 Arbeitsplätze bieten für die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen. Die Menschen demonstrieren für bessere Lebensbedingungen und auch für ihre menschliche Würde. Und Demokratie wäre schön, aber diese Menschen demonstrieren nicht für Demokratie. Also es wird kein Übergang von autoritären Regimen zur Demokratie geben, sondern die Zukunft ist sehr unklar. Ja. Kein Regime wird in der Lage sein, die ökonomischen und die sozialen Probleme zu lösen. Und wenn ein Regime an die Macht kommt und kann diese Probleme nicht lösen, werden die Leute wieder auf die Straße gehen.
Also Freiheit ist eigentlich, Freiheit in der Vorstellung der Leute dort ist eigentlich ein besseres Leben mit weniger Entwürdigung, mit mehr zu essen, besseren Bedingungen.
Genau, und das ist nicht Demokratie. Also ich liebe Demokratie. Demokratie heißt, dass ich zum Beispiel an der Universität Göttingen oder in den USA, ich war an der Cornell University, an der Cornell University habe ich Vorlesungen gegen Bush gehalten und ich bin nicht von der FBI verhaftet worden. Und in Göttingen spreche ich gegen die bestehende Regierung. Ich sage, unser Außenminister ist naiv und versteht nicht von Außenpolitik. Mir passiert nichts. Wenn ich das über Assad sagen würde in Damaskus, würde ich sofort in ein Konzentrationslager kommen. Und Demokratie, wenn man sie genossen hat, kann man darauf nicht verzichten. Aber die Menschen im Nahen Osten möchten gerne Freiheit haben. Aber Freiheit für sie heißt bessere Lebensbedingungen. Darunter, das verstehen sie unter Freiheit und Demokratie.
Also das heißt, das Herrschaftsverständnis dort, also wenn jemand gute Lebensbedingungen bieten kann, da kann das eigentlich auch ein neuer Gaddafi, ein neuer Ben Ali sein. Einfach die Bedingungen müssen besser sein.
Ja, leider, ja. Und es gibt zwei Probleme. Also ein kulturelles Problem, ich werde es gleich erwähnen, und ein politisches Problem. Das politische Problem ist, diese Menschen, die auf die Straße gehen, in Kairo, in Jemen, in Libyen, in Tunesien, diese Menschen sind weitgehend nicht organisiert. Es gibt kleine Organisationen, aber ein institutioneller Rahmen für diese Opposition ist nicht vorhanden. Die einzige Opposition, die organisiert ist, das sind die Moslembruderschaft und andere islamistische Bewegungen. Es besteht die Gefahr, dass diese Islamisten diese Chaos-Situation benutzen, um die bestehenden autoritären Regime durch sich selbst zu ersetzen. Ich möchte keinen Vergleich mit Iran machen, weil Ägypten ist nicht Iran, hundertprozentig. Ja. Aber in Iran sind die Menschen auf die Straße gegangen. Die Menschen, also nicht religiöse Menschen, haben die Revolution von 79 gemacht. Und die Ayatollahs, die islamistischen Ayatollahs, haben das an sich genommen. Und eine Tyrannei würde durch eine andere Tyrannei ersetzt. Wenn die Moslembruderschaft in Ägypten an die Macht kommen, dann haben wir einen Scharia-Staat. Und ich glaube nicht, dass der Scharia-Staat der Islamisten, der Moslembruder, mehr Freiheit bieten würde als Mubarak oder Ben Ali. Das heißt, wir müssen die Islamisten, also ich bin dagegen, die Islamisten zu exkludieren. Also wir müssen die Islamisten einbeziehen, aber wir müssen nicht sofort Wahlen haben, wir müssen einen institutionellen institutionelles Gegengewicht, einen institutionellen Rahmen aufbauen gegenüber den Islamisten. Und die Islamisten können sich mitbeteiligen, jetzt am Übergang, aber nur als eine Kraft, aber nicht als eine Kraft, die alles an sich nimmt. Das ist das politische Problem. Das kulturelle Problem, das hatten Sie in Ihrer Frage indirekt angesprochen. Ich fange an mit einem Zitat von einem islamischen Theologen und Juristen, also im Islam Theologie und Scharia, also Theologie und Recht gehen ineinander. Die heißt Ibn Taymiyyah, er lebte vom 13. bis 14. Jahrhundert. Und Ibn Taymiyyah verbrachte den größten Teil seines Lebens in Gefängnissen, weil er war ein Rebell und er ist auch im Gefängnis gestorben. Und dennoch hatte geschrieben Folgendes, ich zitiere das wortwörtlich, As-Sultanan Zulullahi ala al-Ard, der Herrscher ist der Schatten Allahs auf Erden. Eine Nacht ohne einen Herrscher ist schlimmer als 60 Jahre für die islamische Umma, für die islamische Gemeinde unter einem ungerechten Herrscher. Dieses kulturelle Verständnis, die Umma, also die islamische Gemeinde, braucht einen Herrscher und selbst wenn er ungerecht ist, Allah wird ihn bestrafen, das ist besser als ein Chaos. Und was jetzt passiert in der Welt des Islam, auch in, vor allem im Nahen Osten, es gibt Chaosverhältnisse. Mubarak hat das ausgenutzt, versucht er das auszunutzen, als die Gefängnisse geöffnet wurden und Verbrecher wurden freigesetzt. Und dann habt ihr gesagt, das habt ihr jetzt von der Freiheit. Guck mal, die Verbrecher, die rauben euch, die vergewaltigen ihre Frauen. Und diese Angst vom Chaos. Ja. Ein Beispiel dafür haben wir im Irak. Saddam Hussein ist weg. Und seitdem Saddam Hussein weg, seit 2003, es gibt keine richtige Ordnung. Sie können in Bagdad nicht auf die Straße laufen, ohne Angst, dass da daneben eine Bombe explodiert. Die amerikanischen Truppen konnten das nicht verändern. Und die jetzige Regierung im Irak kann das auch nicht verändern. Und die Menschen im Nahen Osten haben Angst vor einem solchen Zustand. Also auf der einen Seite leiden sie unter den Diktatoren, unter den autoritären Herrschern und sie möchten Freiheit haben. Mit Freiheit, unter Freiheit verstehen sie bessere Lebensbedingungen. Auf der anderen Seite haben sie Angst vom Chaos. Und die bestehenden Herrscher haben diese Angst auch zu ihrem Gunsten ausgenutzt.
Aber das heißt eigentlich, das trifft sich ja auch mit der Angst des Westens, Herr Tibi, weil auch hier ist ja die Angst vor dem Chaos, die Angst vor Gefahr für Israel, die Angst vor den Islamisten und dann liegt es ja nahe, dass man, sobald man wieder jemanden hat, wie einen neuen Mubarak, neuen Ben Ali oder einen Gaddafi, diese wieder unterstützt, wie man das in der Vergangenheit getan hat.
Der Westen muss vorsichtig sein. Also vor allem Europa. Also Europa ist mehr betroffen als die USA. Die USA liegen sehr weit. Ja.
Also entfernt von den Gebieten, wo die Unruhen sind.
Entfernt,
jetzt.
Ja. Gebiet. Also Sie sehen das zum Beispiel jetzt in Tunesien, entfernt von der nächsten italienischen Insel 120 Kilometer. Ja. Das sind Tausende von Flüchtlingen, die jetzt kommen nach Italien. Da kommen sie nach Europa. Also so die Flucht vor Armut, Flucht vor Chaos betrifft Europa durch diese Flüchtlingsströme. Also was kann der Westen tun? Dieser naive Glaube, dass übermorgen Demokratie geben wird, wenn die diese diktatorischen, hässlichen Herrscher weg sind, die muss man aufgeben. Aber man muss aufpassen, dass man nicht dieselben Fehler der Vergangenheit wiederholt. Das heißt, der Westen hat bisher, also wir müssen das offen sagen, also Gaddafi wurde von Europa unterstützt, obwohl die Europäer ihn nicht mochten. Ja. Mubarak wurde auch vom Westen unterstützt. Ben Ali war befreundet mit der französischen Außenministerin und hat ihren Urlaub bezahlt. Ja. Sowas darf der Westen nicht machen. Aber der Westen muss nicht so naiv an die jetzige Situation gehen. Ich habe das heute Morgen gesehen, dass ein Libyer hat gesagt, wir lieben Libyen, im BBC-Fernsehen, hat gesagt, wir lieben Libyen und wir hassen Gaddafi, aber bitte mischen Sie sich nicht ein. Also Sie Europäer, bitte mischen Sie sich nicht ein. Wir machen unsere Angelegenheit selbst. Also die Europäer dürfen hier und die Amerikaner dürfen nicht mischen, aber sie müssen pro-demokratische Kräfte unterstützen, also indirekt sehr sanft. Denn wenn zum Beispiel in Ägypten jemand, also ein Freund von mir, Sadeddin Ibrahim, war ein Gegner von Mubarak, er saß 7 Jahre im Gefängnis. Wir haben beide zusammen die Arabische Organisation für Menschenrechte gegründet. Er hat einmal parallel eine amerikanische Staatsangehörigkeit und das amerikanische Außenministerium hat sich in Ägypten zu seinem Gunsten eingesetzt und der Mann ist verschmutzt. Sie sagen, das ist Agent der Amerikaner, nur weil die Amerikaner sich für ihn eingesetzt haben. Sie sehen, wie schwierig die Situation ist. Also jede Bewegung im Nahen Osten, die vom Westen unterstützt wird, wird an Glaubwürdigkeit verlieren. Und daher muss der Westen bei seiner Einmischung in die jetzige Situation sehr vorsichtig sein.
Also auch wenn es schwierig ist, zuzuschauen, wie Leute umgebracht werden, weil hier ist ja wirklich, da wurde ja schon geredet.
Also ich bin zum Beispiel dafür, nach bestehenden Informationen wurde die libysche Luftwaffe eingesetzt gegen Demonstranten. Deswegen sind einige Piloten sind desertiert mit ihren Flugzeugen nach Malta. Ja. Hier kann der Westen einmischen. Also ich bin dafür, dass ein No-Fly-Zone, also ein Flugverbot über Libyen hergestellt wird, wie das früher in Irak praktiziert wurde, um zu verhindern, dass libysche Flugzeuge zivile Bevölkerung bombardieren. Also hier hat der Westen eine Pflicht, humanitäre Pflicht mitzumachen. Also die Außenministerin der Europäischen Union ist eine Katastrophe. Ja, sie redet, entschuldigen Sie, sie redet dümmlich und sie tut nichts. Und so darf Europa nicht reagieren. Europa kann sich nicht unbeteiligt dran diese
einfach zuschauen,
Ereignisse ja. verfolgen, ja, zuschauen. Europa ist betroffen, kann sich auf die Zuschauerrolle nicht begrenzen. Aber beim Eingreifen, man muss jede Handlung wiegen und überwiegen und dann bedenken, ist das richtig, ist das falsch. Und es ist wichtig, sich auch von Leuten, also die Politiker sich von Leuten beraten lassen, die wirklich verstehen, was die arabische Kultur ist, welche Zustände herrschen dort und ihnen sagen, das ist riskant, das müssen sie tun, etc., etc.
Ich komme nochmal zurück auf diese politische Kultur, auf das Demokratieverständnis, das Naive, wie Sie gesagt haben, von Europa aus. Aber wenn ich jetzt die Rolle der Religion beim Umbruch in der arabischen Welt anschaue, in den Ländern, wo das jetzt passiert ist oder am Passieren ist, wie viel Demokratie lässt denn der Islam zu, Bassam Tibi?
Wir müssen hier unterscheiden, das ist sehr wichtig, ja, zwischen Islam und Islamismus. Islam ist eine Religion, Islam ist ein kulturelles System, Islam ist auch eine Weltanschauung und Islam gibt es seit dem 7. Jahrhundert. Und die Welt des Islam ist so groß, es gibt 1,7 Milliarden Muslime, die leben in 57 verschiedenen Ländern. Ich habe in Indonesien gelebt und Indonesien ist der Kern der Demokratie in der islamischen Welt. Ich kenne die arabischen Länder fast alle und ich habe auch ungefähr in 20 islamischen Ländern, die nicht arabisch sind, in den letzten 30 Jahren gelebt. Und hier gibt es eine große Vielfalt. Das ist der Islam, das ist die islamische Realität. Islamismus ist eine Ideologie und nicht nur eine Ideologie, sondern eine Ideologie, die von politischen Bewegungen vertreten wird. Und Islamismus gibt es ungefähr seit 1928, als die erste islamistische Bewegung gegründet wurde. Das ist die Bewegung der Muslimbruderschaft. Diese Bewegung der Muslimbruderschaft ist heute eine transnationale Bewegung. Und sie hat große Zweige in Europa. Voriges Jahr ist in New York ein Buch erschienen von einem Italiener, der darüber in Europa gearbeitet hat. Er heißt Lorenzo. Und er weist mit Fakten nach, dass diese Bewegung der Muslimbruderschaft überall in Europa ihre Zweige hat. Und eigentlich die Headquarter, die Führung der Muslimbruderschaft ist in Europa, nicht in der arabischen Welt, weil in Europa Muslimbruderschaft Menschenrechte und Zivilrechte genießen. Und die Muslimbruderschaft sagen, der Islam ist Din wa Dawla, also der Islam ist eine Staatsordnung. Ich bin gläubiger Muslim und den Begriff Staatsordnung gibt es weder im Koran noch in der Tradition unseres Propheten. Die Deutung des Islam als Staatsordnung, das ist eine islamistische Ideologie. Und diese islamistische Ideologie ist nicht vereinbar mit Demokratie. Der Islam kann im Sinne der Demokratie positiv erklärt werden. Und wir Muslime, wir haben im Jahre 1983, wir haben einen großen Kongress organisiert, Azmat al-Demokratia fi al-Watan al-Arabi, Krise der Demokratie in der arabischen Welt. Wir waren 70 Opinion Leaders, 70 Meinungsführer aus allen arabischen Ländern. Und wir haben beschlossen oder wir haben laut gedacht, dass der Islam positive Aspekte hat und islamische Ethik ist mit Demokratie vereinbar. Wir haben keinen einzigen Islamisten eingeladen, weil uns bewusst war, dass Islamismus und Demokratie nicht vereinbar sind. Also und alles in einem Satz zusammenzufassen, Islam als Religion, als religiöse Ethik ist mit Demokratie vereinbar. Der Islamismus als eine politische Ideologie und die Bewegungen, die diese Ideologie vertreten, sind mit Demokratie nicht vereinbar, weil die Staatsordnung, für die sie eintreten, totalitär ist, mit Demokratie nicht vereinbar.
Aber das heißt also wenn es nicht Demokratie gibt oder nicht zu Demokratie kommt, dann hat das nicht mit dem Islam zu tun in den Ländern oder weniger mit dem Islam zu tun, sondern mit einer politischen Kultur oder Unkultur, die halt, und ich komme auf Ihr Zitat zurück, einfach Herrscher bevorzugt, also Herrscher mit harter Hand.
Genau, ja. Und leider ist das so in den arabischen Ländern stärker als woanders. Vielleicht erlauben Sie mir dazu sagen, ich habe also in Indonesien gelebt und ich war auch dort Professor, habe gelehrt und ich war Berater des ehemaligen Präsidenten Kustur, Abdulrahman Wahid. Abdulrahman Wahid war der erste islamische Reformer, der es geschafft hat, Staatspräsident zu werden in Indonesien, und ich hatte die Ehre gehabt, ihn zu beraten. Und in Indonesien gibt es etwas, einen Islam, den man zivilen Islam nennt. Es gibt zwei große Parteien, die sich auf den Islam berufen in Indonesien. Eine heißt Nahdlatul Ulama und eine heißt Muhammadiyya. Und beide sind demokratische Bewegungen. Aber die Moslembruderschaft ist keine demokratische Bewegung. Also hier gibt es einen Missbrauch des Islam in zwei Richtungen. Also bisherige Herrscher, also wie jetzt Gaddafi, benutzen den Islam oder missbrauchen den Islam, um ihre Herrschaft zu legitimieren. Und die Opposition zu diesen Diktatoren missbraucht den Islam als eine Ideologie des Islamismus. Ja. Und das ist diese Unkultur, die Sie bezeichnen. Sie hat mit dem islamischen Glauben nichts zu tun. Der islamische Glaube wird missbraucht in der Politik. Und das Problem, was wir heute in der Welt des Islam haben, nicht nur in der arabischen Welt, der Rückgriff auf die Religion ist heute eine Realität. Und die Politik wird, ich habe ein Wort gebildet im Deutschen, auch im Englischen, die Politik wird religionisiert. Sie können heute kein Argument vortragen und akzeptiert werden, wenn Sie dabei keinen Rückgriff auf die Religion vornehmen. Das können Sie positiv oder negativ tun. Positiv ist, dass der Islam und Demokratie vereinbar sind und Sie versuchen, Belege in der islamischen Religion zu finden, die den Einsatz für Demokratie im Namen des Islam befürworten. Aber Sie können dasselbe tun, um eine totalitäre Ordnung wie der Scharia-Staat, für den sich die Islamisten einsetzen, zu legitimieren.
Wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Tibi, dann ist das ein bisschen wie zwischen Skylla und Charybdis. Also man hat die Möglichkeit, dass es wieder Herrscher gibt, wie die Mubaraks, wie die Ben Alis, wie die Gaddafis. Oder es gibt allenfalls die Gefahr, dass es einen Scharia-Staat gibt. Ist es denkbar, dass die Umstürze jetzt in Ägypten, Tunesien, Libyen für nichts waren, dass nur Personen ausgewechselt werden, Machtverhältnisse aber in irgendeiner Form dieselben bleiben?
Ich glaube, Sie kommen hundertprozentig auf den Punkt. Sie erinnern sich, dass ich vorhin einen Namen erwähnt habe. Saad Eddine Ibrahim ist ein Ägypter. Er war Professor in Kairo und ist Mitbegründer der Arabischen Organisation für Menschenrechte. Ich war mit ihm 2004 in Madrid und er hatte dort so öffentlich gesagt vor 2000 Leuten, darunter war der ehemalige Präsident Clinton auch anwesend, auch der spanische König, hat gesagt, wir liberale Muslime, wir sind umzirkelt von zwei Kräften. Wir sind umzirkelt von Autokraten, und diese Autokraten sind Ben Ali, Mubarak, Gaddafi und wie sie alle heißen. Wir sind umzirkelt von Autokraten und Theokraten. Die Theokraten wollen die Autokraten ablösen, und wenn sie einen islamischen Scharia-Staat aufbauen, dann ist das ein Übergang von Pest zur Cholera. Das ist keine Verbesserung. Das ist nicht die Demokratie, von der man im Westen glaubt, dass sie, wenn diese Autokraten weg sind, dann gibt's demokratische Ordnungen. So simpel, so einfach ist die Realität leider nicht.
Das muss Sie sehr traurig stimmen, Herr Tibi.
Ich bin sehr traurig und das ist der Grund, warum ich beschlossen habe, vor vielen Jahren die arabische Welt zu verlassen und in Europa zu leben. Also wenn Sie mich fragen, in welchem islamischen Land, wie Sie heute leben würden und sterben würden, dann wäre das Indonesien. aber nicht Ägypten, nicht Syrien, nicht Libyen, auch wenn Gaddafi, wenn Mubarak, wenn Assad weggehen. Ich bin nicht sehr hoffnungsvoll, dass das, was danach kommt, besser sein wird. Weil es gibt zwei Gründe für diese vielleicht pessimistische Einstellung. Ich versuche nicht pessimistisch zu sein. Es gibt zwei Gründe. Also der eine Grund ist, die Massen, die auf der Straße gehen, überall in der arabischen Welt, das sind keine Islamisten. Das sind ehrliche Menschen, das sind unterdrückte Menschen, die für ein besseres Leben demonstrieren. Aber diese Menschen sind nicht organisiert. Das ist das Problem. Ja. Und wenn diese Menschen organisiert wären, vielleicht wäre eine Hoffnung gerechtfertigt, dass es besser wird. Aber die Organisierten sind die Islamisten. Der zweite Grund, die Situation. Schauen Sie Kairo. Kairo ist die arabische Stadt, die ich am besten kenne. Ich kenne jede Ecke in Kairo und ich liebe Kairo, aber ich würde dort nicht immer leben wollen. Ja. Kairo hatte im Jahre 1900 eine Million Menschen, heute 20 Millionen. Wenn Sie zu dem Friedhof gehen in Kairo, dort im Friedhof zwischen den Gräbern leben ungefähr 250.000 Menschen. Die Überbevölkerung verschlingt jede Entwicklung. Das heißt, selbst wenn eine gute Regierung jetzt an die Macht kommt, sie kann die Entwicklungsprobleme nicht lösen. Das Wachstum der Bevölkerung ist größer als Wachstum der Wirtschaft und daher die realen Probleme, also Wohnprobleme, Gesundheitsprobleme, Ernährungsprobleme, Beschäftigungsprobleme, Bildungsprobleme. Ich glaube nicht an Wunder und diese Probleme werden nicht durch eine demokratische Regierung gelöst werden. Aber der Westen hier kann etwas tun. Der Westen kann wirtschaftliche Hilfe leisten, also nicht Entwicklungshilfe, dass man Geld gibt, sondern Entwicklungsprogramme in diesen Ländern fördern, weil langfristig kann der Nahe Osten gedeihen, wenn die wirtschaftlichen und die sozialen Probleme gelöst werden. Wenn diese Probleme nicht gelöst werden vor Ort, werden die Menschen nach Europa kommen. Ich habe Interviews mit Tunesiern gesehen, die jetzt auf dem Boot waren. Die haben gesagt, Ben Ali ist weg, aber meine Situation hat sich nicht verändert. Ich gehe nach Europa, um ein besseres Leben zu suchen. Und dieser Mensch spricht für Hunderttausende von Menschen. Und daher, wenn Europa diese Massenmigration als Armut, Flucht aus dem arabischen Welt nicht haben will, dann müssen sie helfen, die Probleme vor Ort zu lösen. Also eine Kombination von Demokratisierung und Wirtschaft und Sozialpolitik. Wenn die Lebensbedingungen dieser Menschen nicht verbessert werden, werden sie auf die Straße gehen. Das ist, ich bewundere das, was jetzt passiert, dass die Menschen auf die Straße gehen und sie werden das jetzt nicht mehr verlernen. Und wenn das nicht hilft, dann kommen sie nach Europa.
Ist noch ein sehr langer Weg. Es reicht nicht einfach vom Umbruch zu träumen. Bassam Tibi, besten Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.